beim Schlaf brauchen wir alle Sicherheit. Das heißt, ein hohes Kopfteil hinterm Bett ist super wichtig. Die Tür eher im Blick zu haben und nicht hinter sich zu haben, ist auch sehr wichtig. Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Wir haben uns mal die Abrufzahlen der einzelnen Folgen angesehen und da ist uns aufgefallen, dass vor allem das Thema Schlaf und Schlafzimmergestaltung bei euch sehr beliebt ist. Und nachdem wir vor kurzem eine Nachricht von einer Hörerin zum Thema Schlafzimmer bekommen haben, haben wir beschlossen, nochmal ausführlich über das Thema zu sprechen. Julia beantwortet in dieser Folge also Fragen wie: Wo sollte das Bett stehen? Welche Farben fördern den erholsamen Schlaf? Und noch viele weitere Fragen, worauf man bei der Gestaltung des Schlafzimmers achten kann. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich wünsche euch jetzt viel Freude mit der Folge und heute Nacht einen erholsamen Schlaf. Ich habe heute mal einen Brief mitgebracht. Oh, wie spannend. Okay, es war eine Mail, aber
ein digitalen Brief.
Ich finde, Brief klingt irgendwie schöner.
Stimmt.
Ja. Uns hat eine Hörerin geschrieben und nach Tipps zur Gestaltung ihres Schlafzimmers gefragt. Und zum einen haben wir auch gesehen, also das Thema Schlafen und Schlafzimmer ist sehr beliebt. Es treibt viele Hörerinnen und Hörer um. Ist ja auch klar. Schlaf ist super wichtig. Wenn der nicht funktioniert, dann ist irgendwie der ganze Tag nix. Und man hängt in den Seilen. Deswegen haben wir gesagt, wir greifen diesen Brief tatsächlich nochmal auf und gehen nochmal ganz konkret auf die wichtigsten Punkte im Schlafzimmer ein, wie Feng Shui da euch bei einem erholsamen Schlaf unterstützen kann und wie ihr das Schlafzimmer so einrichten könnt, dass ihr euch da drin vor allen Dingen wohlfühlt. Vorher gibt's allerdings die Monatssterne. Wir sind im Januar angekommen, mittendrin. Mhm. Wie stehen die Sterne?
Ja, das ist jetzt ganz spannend, denn jetzt im Januar 2025 gelten als Jahressterne immer noch die von 2024, weil der chinesische Jahreswechsel erst am 4. Februar ist.
Ach.
Spannend, gell? Mhm. Und jetzt kommt das zweite Spannende. Jetzt, diesen Januar, decken sich die Monatssterne mit den Jahressternen. Das heißt, diese Monatseinflüsse sind jetzt spürbarer als in den letzten Monaten, weil sie sich natürlich potenzieren.
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Kommt drauf an. Lieblingssatz von Chap Ching Hai, ja. It depends. Ja, also es kann sein, dass dann dieser Monatseinfluss so dieser letzte Tropfen ist, der dann das Fass zum Überlaufen bringt und wir da was Deutliches spüren. Da wäre ich übrigens sehr dankbar auch für Feedback von eurer Seite, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, oh krass, hier passieren gerade Dinge. Bitte schreibt uns, ich finde sowas total spannend.
Also wie stehen die Sterne? Wir sind neugierig.
Wir sind sehr neugierig, ja, ich auch. Also wir haben in der Mitte die 3 stehen, die schwebt so ein bisschen über allem. Und die 3 ist der Streitstern. Das ist großes Holz. Das heißt, diese 3, die kann sich jetzt nicht in einem Raum wirklich manifestieren, aber sie steckt überall so ein kleines bisschen drin. Das mal erstmal so grundsätzlich. Und jetzt kommen die negativen Einflüsse, die wir beeinflussen können, sodass sie uns nicht so beeinflussen. Da beginne ich mit der 2. Das ist der Krankheitsstern, das ist kleine Erde. Die sorgt eben dafür, dass wir ein bisschen krankheitsanfälliger sind. Und diese 2 sitzt gerade im Südosten, also im südöstlichsten Punkt der Wohnung, im südöstlichen Raum in der Wohnung. So, was machen wir jetzt mit der 2? Damit wir nicht krank werden, gestalten wir dort mit Metall. Also weiße Farben, runde Formen, Metalldinge, sowas in der Art, dann ist diese kleine Erde nämlich damit beschäftigt, dieses Metall zu produzieren und kann sich nicht so auf uns auswirken. Dann als nächstes haben wir die 5. Die 5 ist große, große, schwere Erde. Das ist der Chaosstern. Also die bringt Chaos und Unfälle und da gehen Sachen kaputt. Also es könnte tatsächlich sein, dass jetzt im Januar, insbesondere hier im Westen, denn die 5 sitzt im Westsektor, Sachen kaputt gehen. Und die 5 bekommen wir nur mit massiver Metallenergie in den Griff und das wäre zum Beispiel eine Salzwassermünzenkur. Und schließlich haben wir jetzt noch die 7. Die 7 ist der Raubstern. Die kostet uns also Geld, das ist kleines Metall. Und die sitzt im Süden. Und die bekommen wir in dem Griff, indem wir da zum Beispiel eine Wasserschale aufstellen. Oder wenn wir auf Geld warten, das uns zusteht, eine Kerze anzünden. Und wenn das Geld da ist, Kerze unbedingt wieder auspusten. Mhm. So, jetzt sind wir gewappnet und können also voller Energie auf den Jahreswechsel zusteuern. Denn beim nächsten Mal ist schon alles anders.
Ja, das ist gut. Und ich denke mir, manchmal ist es ja schon, hilft es ja schon, achtsam und aufmerksam zu sein. So, wenn man das weiß, aha, die Energien sind jetzt dahingehend gerade nicht so günstig, vielleicht aus manchem Konflikt so ein bisschen den Zunder zu nehmen, sag ich jetzt mal, oder mal fünfe gerade sein zu lassen.
Genau, mit Erde zuschütten.
Genau, ja.
Bisschen ruhig lassen.
Gut. Kommen wir zu dem Brief unserer Hörerin. Die hat sich tatsächlich die Mühe gemacht und einen relativ langen Brief geschrieben. Ich lese den jetzt einfach mal vor. Liebe Julia, liebe Kerstin, ich bin begeisterte Hörerin eures Podcasts und habe in den letzten Wochen viel über Feng Shui gelernt.
Juhu,
schön zu hören. Jetzt hoffe ich, dass Julia mir bei der Gestaltung meines Schlafzimmers helfen kann, um einen ruhigen Rückzugsort zu schaffen. Mein Schlafzimmer ist etwa 14 Quadratmeter groß und hat eine gemütliche, aber etwas komplizierte Raumaufteilung. Eine Herausforderung ist die Position des Bettes. Es steht aktuell unter einem schrägen Dachfenster, da dies der einzige Platz ist, an dem das Bett nicht den Raum blockiert. Stelle ich mir aber ganz schön vor, so unter dem Dachfenster, und dann sieht man, prasselt der Regen drauf und so.
Kann wirklich gemütlich und schön sein, kann aber auch total nerven.
Mhm. Besprechen wir gleich. Ich habe gelesen, dass das energetisch ungünstig sein könnte. Kann Julia mir eine Alternative empfehlen? Es geht aber noch weiter. Das zweite Problem ist, dass sich direkt gegenüber der Schlafzimmertür ein großer, bodentiefer Spiegel befindet. Ich mag den Spiegel sehr, weil er den Raum größer wirken lässt, habe aber gehört, dass Spiegel die Energie im Raum unruhig machen können. Gibt es eine Möglichkeit, den Spiegel so zu integrieren, dass er keinen negativen Einfluss hat? Generell habe ich versucht, helle, beruhigende Farben wie Creme und Pastellblau zu verwenden, weiß aber nicht, ob sie zu meinem Feng Shui-Typ passen. Die Beleuchtung ist warm, aber ich bin mir unsicher, ob meine Stehlampe als Bettbeleuchtung die richtige Wahl ist. Ich wäre euch für ein paar Tipps oder Anregungen sehr dankbar, wie ich die Raumenergie verbessern kann, ohne den Charakter des Zimmers zu verlieren. Vielen Dank für eure inspirierenden Inhalte. Herzliche Grüße, Anna.
Schön. Danke, Anna, für diesen Brief. ich habe ganz viele Gedanken dazu. Ich möchte sofort lossprudeln,
ja,
darf ich?
Unbedingt, sprudel los.
Okay, der allererste Gedanke wäre natürlich, in welche Richtung ist denn das Bett gedreht? Das heißt, welche Richtung nutzt die Anna denn beim Schlafen?
Mhm.
Das sollte sie und kann sie selber prüfen, indem sie die Gua-Zahlentabelle runterlädt und in ihrem Trigramm-Kompass nachschaut und so, wie ich in einer der letzten Folgen schon beschrieben habe, mit ihrem Kompass mal nachmisst, in welche Richtung zeigt denn der Kopf beim Schlafen. Das ist die Richtung, die sie jetzt gerade beeinflusst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sie da eine positive Richtung nutzt.
Mhm.
Das wäre also Empfehlung Nummer 1. So, das mit dem Dachfenster.
Das, was ich so romantisch fand oder so idyllisch irgendwie, stelle ich mir das so cozy vor. Man liegt dann da drunter und
ja,
schaut also in Himmel.
Ich muss gestehen, ich persönlich schlafe auch unterm Dachfenster, weil wir einfach lauter Dachschrägen haben.
Mhm.
Ich mag's. Gleichzeitig ist es allerdings, wenn es regnet, recht laut.
Laut, ja.
Jetzt hat ja die Anna gesagt, sie hat gelesen, es kann sein, dass das negative Einflüsse hat. Das kommt darauf an. Lieblingsantwort. Also es kommt zum einen auch darauf an, wie sie sich damit fühlt. Es gibt Menschen, die können sich das gar nicht vorstellen und es gibt Menschen, die haben da überhaupt kein Problem damit. Und das sollte man auch darauf hören, denn das, was da wirkt, das wirkt dann auch. Wenn sie also sagt, nee, das ist für sie fein, dann ist es nicht so störend. Also ja, unter diesem Dachfenster ist man nochmal einerseits dem Himmel ausgesetzter, andererseits dem Himmel vielleicht auch irgendwie näher. Wichtig wäre noch der Hinweis, in welche Richtung läuft diese Dachschräge? Läuft die jetzt runter auf ihren Kopf zu? Das wäre energetisch wieder ungünstig. Oder andersrum auf ihre Füße zu? Das wäre energetisch okay. Wie viel Raum hat sie bis zu dieser Dachschräge hin? Also so 1 bis 1,5 Meter sind okay. Weniger ist schwierig, weil dann einfach die Last des Dachs im Schlaf auf uns drückt. Deswegen, das sollte man vermeiden. Da sollte sie darauf achten, überprüfen, ist es für sie okay?
Ich finde, es hat ja so ein bisschen so einen Zeltcharakter.
Ja, hat's auch.
So ein Dach, deswegen finde ich das wahrscheinlich als so cozy.
Ja, aber trotzdem ist es tatsächlich so, man fühlt sich mit den Füßen unter der Dachschräge noch besser als andersrum. Und das ist eben auch aus der Feng Shui-Sicht, aus der energetischen Sicht tatsächlich ein Kriterium. Zweite Prüfung, ist da irgendwo ein Balken, der vielleicht drüber läuft, über sie drüber läuft? Ungünstig. Dann Balken zuhängen mit irgendwas, dass sie die nicht sieht, dass die nicht wirkt. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, sie kann ihr Bett gar nicht verändern, weil es sonst total doof im Raum steht. Ich meine, sowas gibt's. 14 Quadratmeter ist jetzt auch nicht groß für ein Schlafzimmer. Dann muss sie natürlich mit den Gegebenheiten leben, die da sind, aber dann kann sie zumindest eben Balken verhängen, schauen, dass keine Ecken auf sie zeigen, dass das insgesamt cozy bleibt und sie sich damit fein fühlt. Interessant wäre es jetzt noch, wo die Tür ist. Schade, dass sie das nicht beschrieben hat. Denn im Bett, also beim Schlaf, brauchen wir alle Sicherheit. Das heißt, ein hohes Kopfteil hinterm Bett ist super wichtig. Die Tür eher im Blick zu haben und nicht hinter sich zu haben, ist auch sehr wichtig. Oder wenn sie wo ist, wo ich sie nicht sehe, dann wirklich ein Möbel, eine deutliche Barriere dazwischen, dass dann Schutz gegeben ist. Das wäre also ein wichtiger Hinweis. Und jetzt noch ein anderer, der mir total unter den Nägeln brennt. Ihr geliebter Spiegel. Ich habe mehrere Probleme damit. Das eine ist, wenn der Spiegel gegenüber der Tür ist, das ist immer ungünstig, weil dann die Energie, also das Qi, das ja mit jedem Menschen hereingetragen wird, sofort rückwärts wieder rausgespiegelt wird. Deswegen, wenn in einem Raum, und ich formuliere es absichtlich so, wenn also in einem Raum ein Spiegel ist, dann bitte nicht gegenüber der Tür. Neben der Tür oder an einer anderen Stelle ist viel besser, dann wird das Qi nicht wieder rausgeschleudert. Zweiter Aspekt, apropos Schleudern, Spiegel im Schlafzimmer geht leider gar nicht, zumindest nachts. Jetzt gibt's ja Leute, die haben so Spiegelschränke oder sowas, das heißt, das ist einfach schwierig. Da empfehle ich ganz dringend, nachts diese Spiegel zuzuhängen. Und da muss ich kurz eine Anekdote erzählen. Ich hatte Austausch mit meinem TCM-Arzt. Wir haben uns über die Körpergeister unterhalten und er ja völlig frei von Feng Shui hat eben Körpergeister erwähnt und hat dann eben gleich gesagt, ja, der Hund, der dann den Körper nachts verlässt. Und ich so, ha, wussten Sie übrigens? Im Feng Shui-Sinne sind Spiegel im Schlafzimmer ein absolutes No-Go. Genau aus diesem Grund, denn dieser Körpergeist verlässt nachts den Körper, um auf Wanderschaft zu gehen, um Erfahrungen zu machen. Also sozusagen, das spiegelt sich ein bisschen auch in unseren Träumen wieder, um unseren Geist zu erweitern, auch zu erholen. Das ist wie Urlaub. Wenn der jetzt also den Körper verlässt und einen Spiegel sieht, also sich im Spiegel sieht, erschrickt er so sehr, dass er zurück in den Körper fährt und eben nicht auf Wanderschaft geht. Und deswegen bitte, bitte Spiegel zuhängen nachts. Blickdicht zuhängen. Oder wenn man die Möglichkeiten hat, Spiegel auf die Innenseite einer Schranktür oder solche Geschichten, dass eben der gar nicht in die Verlegenheit kommt, sich da irgendwo zu sehen.
Es gibt ja auch so tolle Drehspiegel. Ich hatte mal, wir waren mal in irgendeiner Unterkunft, ich glaube, das habe ich auch irgendwann mal schon mal erzählt im Podcast. Das war so ein, der war schon so ein guter Meter lang und da konntest du den sozusagen um die eigene Achse einmal drehen und gegen die Wand.
Das wäre
dann eine Lösung, oder?
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall auch eine tolle Lösung.
Weil ich kann sie verstehen mit dem Spiegel. Häufig hat man im Schlafzimmer ja auch den Kleiderschrank.
Ja.
Das heißt, man hat irgendwie das Bedürfnis, sich dann irgendwie auch gleich zu sehen mit den Kleidern oder da nochmal Check-up zu machen, wie sieht es aus? Und der Aspekt, mit dem er lässt den Raum größer wirken, ist natürlich auch, wenn es eh ein kleiner Raum ist,
ja,
nachvollziehbar. Also,
da empfehle ich ihr fast, wenn sie die Möglichkeit hat, ein großes Bild von einer weiten Landschaft unterzubringen. Das ist dann natürlich nicht ganz so wie jetzt wie der Spiegel, aber es hat zumindest auch den Aspekt, dass es eine Weite mit reinbringt und den Raum erweitert. Also wenn auch nicht das Schlafzimmer dadurch größer wird, aber der Raum wird weiter. Mhm. Vielleicht ist das eine Lösung für sie. Mhm. So, was hatten wir noch? Die Stehlampe. Die Stehlampe am Bett ist jetzt die Frage. Das hat sie leider nicht beschrieben. Ist es eine Lampe, die einen Bogen hat, da irgendwie hängt, vielleicht über ihr Bett drüber hängt? Oder ist es eine, die einfach nur wie so eine nach oben leuchtet und da einfach steht? Die Beschreibung wäre toll, aber das kann sie ja auch selber überprüfen. Hier geht es darum, dass die Lampe nichts sein sollte, was sie angreift oder belastet. Also nicht über ihrem Kopf hängt, nicht über ihrem Bauch hängt. Auch nicht auf sie schießt. Das wäre sozusagen wieder die Überprüfung, gibt es irgendwo Ecken oder spitze Ecken oder Dinge, die auf sie zeigen, wenn sie im Bett liegt. Mhm. Dann die Dinge wegräumen oder verdecken, verbergen, damit das nicht mehr wirkt. Also dahingehend sollte sie die Lampe prüfen. Ansonsten spricht ja nichts dagegen, da eine Stehlampe zu haben. Mhm.
Und sie hatte auch noch die Farben ja erwähnt. Sie hat gesagt, sie hat darauf geachtet, dass die Farben weich, wie hat sie gesagt, warm und gedeckt sind, irgendwie creme und pastellblau, glaube ich.
Genau, so creme, beige und pastellblau. Mhm. So, und das ist jetzt ein ganz toller Aspekt. Jetzt wäre ganz wichtig zu wissen, zu welchem Trigramm sie gehört. Mhm. Auch das kann sie ja wieder überprüfen, dann hat sie gleich ihre Richtungen. Grundsätzlich ist einfach empfehlenswert, Farben zu nehmen, die das Trigramm fördern, also das Element des Trigramms fördern. Also ich zum Beispiel bin Erde, mich fördert Feuer. Das wäre Rot. Jetzt ist Rot im Schlafzimmer eher suboptimal. Ich hatte mal eine himbeerfarbene Wand im Schlafzimmer, die habe ich dann aber doch wieder überstrichen, weil es mir zu nervig war. Mhm. Aber man kann ja jetzt auch Feueraspekte anders reinbringen oder durch kleine rote Akzente. Mhm. Wenn sie jetzt ein anderes Trigramm ist, dann sollte sie gucken, also zum Beispiel bei Metall, da wären dann die beigefarbenen Geschichten gut, weil das ist dann Erde, das fördert sie. Wenn sie Wasser ist, dann wäre Metall gut, also weiße Wände oder metallische Dinge oder grau, dann wird das Wasser gefördert. Wenn sie Holz ist, ist das Blau super, weil Wasser fördert Holz. Mhm. Wenn sie Feuer ist, wäre Holz gut. Also weil Holz fördert Feuer, das wäre dann irgendwas mit Grün oder senkrechte Formen. Also da könnte sie nochmal nachschauen und vielleicht auch nochmal in der einen oder anderen Folge nachhören, wie denn jetzt eine Raumgestaltung mit diesem oder jenem Element aussieht. Gleichzeitig geht es darum, die Elemente in einem Raum zu harmonisieren. Also es sollte von allem etwas da sein, damit das Ganze ausgewogen ist. Jetzt hatte sie mit dem Beige und dem Blau schon so ein bisschen einen Ansatz, etwas mehr reinzubringen. Aber ausgerechnet Beige und Blau stellt einen Konflikt der Elemente dar. Denn Beige ist Erde und Blau ist Wasser. Mhm. Und Wasser und Erde ist ein Konflikt. Denn Erde macht das Wasser kaputt. Das vermittelnde Element ist jetzt Metall. Das heißt, wenn sie jetzt zwei Wände in Weiß hat oder Metallgestaltungen, runde Elemente drin hat, dann hat sie auch das ausgleichende Element drin, dann funktioniert das wieder. Aber wenn sie jetzt nur Beige und Blau hat, dann provoziert sie leider einen Konflikt, der eben dann das Qi negativ beeinflusst. Mhm. Das sollte sie auch nochmal überprüfen. Aber ansonsten klingt es ja danach, sie hat es ja selber auch als gemütliches Schlafzimmer beschrieben, dass sie das eigentlich dann schon ganz gut im Griff hat. Aber so ein paar Checks sollte sie machen und dann müsste sie es eigentlich ganz gut hinkriegen. Mhm. Ich hoffe, ich konnte ihr so helfen.
Und ansonsten, Anna, melde dich gerne, wenn du noch eine Nachfrage hast und schick uns nochmal einen Brief.
Bin ich sehr gespannt.
Und wenn ihr das gerne auch selbst mal lernen wollt, da einsteigen, was ist für mich gut, welche Elemente brauche ich, welche Farben, welche Formen, wie gestalte ich mein Zuhause, ich möchte das mal so von der Pike auf, sage ich jetzt mal, lernen, dann könnt ihr euch ans Turtle Feng Shui Institute wenden und da einfach mal zum Beispiel Modul 1 besuchen. Sag mal ganz kurz ein paar Sätze zum Modul 1. Was behandelt ihr da?
Modul 1 bietet so einen kleinen Einstieg. Wir machen einen Überblick über die 5 Lehren. Wir erklären das klassische Feng Shui und das Liuzi, was es vom Baze unterscheidet. Und wir geben auch den TeilnehmerInnen schon viel mit für zu Hause, was sie direkt anwenden können. Wir zeigen, wie das mit den Raumenergien funktioniert. Allerdings lernen sie es nicht anzuwenden, weil das ist viel zu umfangreich und zu komplex. Mhm. Also um das von der Pike auf zu lernen und auch das Liuzi, empfehlen wir eben unsere Ausbildung. Und das Ganze tatsächlich so ein bisschen unter dem Aspekt, lasst euch nicht beraten, sondern lernt doch selber, wie es funktioniert. Mhm. Weil so kann man es, so könnt ihr es auf jede Lebenssituation anwenden, auf jede Veränderung. Ihr könnt selber verändern und könnt es zu Hause und im Büro und versteht die Zusammenhänge viel besser und könnt es natürlich eben auch weitergeben.
Und es verändert sich ja tatsächlich immer wieder etwas. Sei es jetzt, dass du in der Wohnung Räume mal anders nutzt oder umziehst oder, keine Ahnung, irgendwie ein neues Büro beziehst oder Familienmitglieder aus- und einziehen und man da irgendwie auch wieder es alles neu gestaltet. Insofern macht es, denke ich, total Sinn, da sich selber mal damit zu befassen und es selbst in die Hand zu nehmen.
Genau. Und was wir nämlich auch festgestellt haben, also ihr lernt dann eben auch das, was wir jetzt auch in einer der vorherigen Folgen besprochen haben, so dieses Thema mit Einflüssen in unser alltägliches Leben, diese Dinge einzuordnen und dann eben auch selbst zu überlegen, okay, welcher Einfluss, welches Element wirkt auf mich, wie kann ich darauf reagieren, was steckt da alles dahinter? Das lernt man dann so von der Pike auf, dass man es total verinnerlicht. Also das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, sich da auch selber weiterzuentwickeln. Und was wir auch festgestellt haben, tatsächlich jeder, der diese Feng Shui-Ausbildung begonnen hat, beschreitet plötzlich neue Wege im Leben und auch beruflich. Da tun sich plötzlich Türen auf. Das ist ganz faszinierend.
Mhm. Habt ihr ja auch gehört im Dezember bei der Folge mit Sarah.
Ja, genau.
Wie da ihre Entwicklung war. War auch total spannend. Also, was auf jeden Fall Sinn macht, ist, dir auf Instagram zu folgen. Sag mal, wie dein Name ist, was man am besten folgt. Es gibt ja zwei Möglichkeiten.
Genau, es gibt einmal das Turtle Feng Shui, da kann man folgen. Und es gibt die Julia Ries Architektin, mir kann man auch folgen. Vieles, was Feng Shui betrifft, wird auf beiden Kanälen gepostet. Und
genau, und vor allen Dingen, du machst ja ganz verschiedene Angebote. Also du machst ja, gibst ja auch ab und zu mal so ein, sag ich mal, Art Schnupperkurs, wo man in 3 Stunden reinschnuppern kann für wenig Geld und sich einfach da mal sozusagen so ein Gefühl dafür bekommen, was das überhaupt ist, ob man da weitermachen möchte oder eben auch nicht. Und das veröffentlichst du auf Instagram. Das heißt, wer da auf dem Laufenden bleiben möchte, folgt der Julia oder dem Institut, dann werdet ihr da immer upgedatet. So, und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Und sagen erstmal einen wunderbaren Tag noch.
Und alles Gute. Bis dann.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von True Podcast Productions.